Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Wir sprechen mit den Menschen hinter der Energiewende.
Herzlich willkommen zum News-Update von Energate. Wir zeichnen heute auf, schon am Donnerstag, nicht wie sonst am Freitag. Es ist der 27. Juni und das hat für uns einen schönen Grund, denn am morgigen Freitag feiern wir ein Sommerfest. Die ganze Belegschaft versammelt sich in Essen und deshalb zeichnen wir schon einen Tag früher auf. Bei mir ist heute Ruben Bartke. Hallo Ruben.
Ja, hallo Chris, grüß dich.
Ruben, letzte Woche waren wir zu dritt zusammen mit Michaela Tix. Mhm. Die ist heute bei einer Energierechtstagung in Köln. Auf ihre Unterstützung müssen wir leider verzichten, aber ich glaube, wir zwei beide kriegen das auch gut hin. Und
das denke ich auch. Ja. Und wir können, glaube ich, sagen, dass wir so thematisch ein großes Bündel haben, denn es war ordentlich was los. Man merkt vielleicht so ein bisschen, dass wir auf die Sommerferien zugehen und da sind bei vielen Themen, werden jetzt noch die letzten Weichen gestellt. So hat es zumindest den Eindruck. Deswegen haben wir in den letzten Tagen wahnsinnig viel zu tun gehabt, kann man, glaube ich, auch sagen. Und aber es sind auch wirklich spannende Themen dabei.
Ja, obwohl wir die Woche noch gar nicht voll haben, haben wir ausreichend Themen und ein Highlight haben wir eigentlich selber produziert. Wir zwei beide waren da nicht ganz unschuldig dran, denn wir haben gestern einen Energate-Talk gemeinsam moderiert und da ging es im Kern um die Stromnetzplanung. Aufhänger war eigentlich der Fall Oranienburg. Ich stolper selbst immer drüber, wenn ich das sage, Fall Oranienburg. Das ist irgendwie schon fast schon ein Thema für so einen True Crime Podcast. Aber wir sind trotzdem noch beim News Update von Energate. Aber da ereignete sich ja im April durchaus etwas Besonderes, denn die Stadtwerke haben damals verkündet, sie können keine neuen Stromnetzanschlüsse mehr vergeben, weil das eigene Stromnetz beziehungsweise eigentlich das vorgelagerte Umspannwerk komplett ausgeschöpft ist und in Oranienburg hieß es, rien ne va plus, nichts geht mehr. Ganze hat 3 Wochen gedauert, dann wurde doch eine Lösung gefunden, die vorher nicht gesehen wurde und das war eigentlich der Aufhänger für unseren Talk.
Chris, lass uns an der Stelle das doch gerne nochmal sezieren, weil das ja wirklich ein sehr bemerkenswerter Vorgang ist. Da ist also ein örtlicher Netzbetreiber hingegangen, wohlgemerkt in einem Ballungsraum, der wächst. Ja, das ist ja auch nicht überall der Fall. Aber in Oranienburg im Berliner Umland gibt es einen Bevölkerungszuwachs. Es gibt auch einen Zuzug an Industrie und Gewerbe. Und der örtliche Netzbetreiber hat gesagt, Leute, es geht nicht mehr. Ja, also es gab, und das hat Peter Grabowski, der Geschäftsführer der Stadtwerke, in dem Web-Talk auch gesagt. Und ich freue mich wirklich besonders, dass er auch teilgenommen hat, um das zu erklären. Also die Stadtwerke als Netzbetreiber haben ganz konkret Bauprojektierern gesagt, Leute, ihr könnt hier von mir aus Baugebiete ausweisen, wir können euch erstmal nicht anschließen. Und wenn man sich das vor Augen führt, und dann kann man vielleicht ein Stück weit die Tragweite auch verstehen. Und das fand ich, also ich glaube, es ist deutschlandweit auch ein einzigartiger Vorgang.
Der auch deutschlandweit Schlagzeilen verursacht hat. Herr Grabowski hat in unserem Talk selbst zugestimmt, dass das schon auch irgendwie ein Hilferuf war, als sie diese Mitteilung erst an die Bundesnetzagentur geschickt haben als zuständige Aufsichtsbehörde und dann eine Pressemitteilung dazu verfasst haben. Der Hilferuf, der lag da eigentlich erstmal so ein paar Tage rum. Es hat sich, glaube ich, zumindest in der Öffentlichkeit gar nicht so viel getan und dann kam aber das mediale Echo, es waren ganz schöne Turbulenzen. Herausgestellt hat sich ja durchaus auch im Nachhinein, dass einerseits die Stadt und die Stadtwerke in Oranienburg vor allem den Bevölkerungszuwachs unterschätzt haben, eigentlich eine positive Nachricht, die Stadt wächst schneller als gedacht. Du hast gesagt, Berliner Umland, gerade zur Corona-Zeit haben viele Berliner auch geguckt, wie kommen wir denn raus aufs Lande, damit wir auch mal unser eigenes Gärtchen haben, da gibt's in Oranienburg Platz. Peter Grabowski hat davon berichtet, dass allein aktuell 2 große Wohnungsbaugebiete oder Hausbaugebiete mit bis zu 1500 Häusern angedacht sind. Er hat auch vorab in Gesprächen damals auch mit uns immer wieder betont, also in Oranienburg hat erstmal niemand dadurch jetzt akut oder aktuell einen Schaden erlitten, aber es geht halt um zukünftige Zusagen, die mussten sie bremsen. Da ist zumindest jetzt das Bremspedal wieder gelöst. Es gab dann am Ende doch eine Verständigung mit dem vorgelagerten Hochspannungsnetzbetreiber, der einfach gesagt hat, es tut uns leid, wir können durch unser Umspannwerk nicht mehr Strom durchschicken. Peter Grabowski hat auch gesagt, eigentlich das Problem lag nicht bei uns im Ortsnetz. Unser Ortsnetz hat noch deutlich Luft, aber es kam halt einfach durch das vorgelagerte Umspannwerk kein zusätzlicher Strom mehr rein. Und klar ist auch geworden, dass ja das wirtschaftliche Wachstum positiv für die Stadtwerke ist, aber nicht für die gesamte Infrastruktur. Denn Peter Grabowski hat auch gesagt, es geht nicht nur um Energie, nicht nur um Strom, es geht auch um das Wassernetz. Da haben wir eigentlich bisher noch nichts davon gehört. Aber auch da ist wahrscheinlich alles ganz schön eng gestrickt.
Und das Ganze hat Peter Grabowski auch mit beachtlichen Zahlen untermalt. Man muss sich die Netztopographie in Oranienburg vielleicht ein bisschen vor Augen führen. Es gibt das Verteilnetz in Oranienburg ist genau an einer Stelle, an einem Umspannwerk, an das vorgelagerte Netz gekoppelt. Und dieses Umspannwerk hat eine Durchleitungsleistung von 30 Megawatt. Da muss man ja immer auch von dem Extremfall ausgehen, also die Höchstlast, die so ein Verteilnetz haben kann, vor allem im Winter. Und er sprach von der Perspektive, dass sie eigentlich 120 Megawatt brauchen, also eine Vervierfachung der Leistung. Und das kommt jetzt nicht ganz überraschend. Es gibt auch ein Umspannwerk, das da schon im Bau ist, aber du hast es richtig gesagt, der Wachstum ist deutlich schneller vorangegangen, als die Stadt und die Stadtwerke das geplant haben. Und wir hatten diesen Web-Talk ja unter das Motto gestellt, ist Oranienburg ein Einzelfall oder eben nicht? Ist es vielleicht sozusagen die Spitze des Eisberges, weil eigentlich alle Netzbetreiber im Bundesgebiet vor dem gleichen Problem stehen? Und das wollten wir gestern in dem Web-Talk so ein Stück weit auch diskutieren. Und das haben wir auch getan. Und ich glaube, man kann durchaus so zusammenfassen, ja, Oranienburg ist vielleicht in dieser Konstellation ein Einzelfall, aber die Herausforderung, die liegt tatsächlich, also dass das Netz ausgebaut, umgebaut werden muss, dass es schlau werden muss, smart, wie man ja so schön sagt. Diese Herausforderung, vor der stehen tatsächlich alle Netzbetreiber.
Ja, und wir haben ja nicht nur mit Peter Grabowski gesprochen, sondern wir hatten auch Barbie Haller, die Vizepräsidentin der Bundesnetzagentur, bei uns im Talk und unter anderem Kai Lobo, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Stadtwerkeverbandes VKU. Und gerade bei Kai Lobo war deutlich herauszuhören, dass natürlich alle Stadtwerke vor der Herausforderung stehen. Klar, also er hat gesagt, es ist nicht die private Wärmepumpe, es ist auch nicht die private Wallbox, die das Problem sind. Aber zum Beispiel, das war dann auch wieder ein Fall in Oranienburg, wenn eine neue Großwohnsiedlung entsteht und dort dann plötzlich statt einem Anschluss ans Fernwärmenetz eine Großwärmepumpe im Megawattbereich geplant ist, dann ist das natürlich für das Stromnetz irgendwie eine Riesenherausforderung. Und diese Problemlage, die haben natürlich ganz, ganz viele Stadtwerke. Wir hatten auch noch Thomas Koller von dem IT-Unternehmen Enersys bei uns im Talk. Der hat auch deutlich gemacht, ja, dieses Problem haben viele Stadtwerke, aber so richtig wissen sie es eigentlich gar nicht. Also wirklich faktisch, messbar mit Zahlen, weil das ist in den allermeisten Verteilnetzen überhaupt nicht möglich, weil die eben weiterhin nicht umfassend digitalisiert sind. Da hat er natürlich irgendwie drauf gedrungen. Wir haben auch mit Barbie Haller und Kai Lobo über die Szenarien zur Netzplanung gesprochen, weil es gibt Auflagen zur vorausschauenden Netzplanung für größere Verteilnetzbetreiber, aber eben für die kleineren, die weniger als 100.000 angeschlossene Kundinnen und Kunden haben, gibt es das bisher so direkt noch nicht. Kai Lobo hat darauf hingewiesen, dass es sogenannte Regionalszenarien gibt, wo auch die größeren Verteilnetzbetreiber mit den kleineren in ihrer Umgebung sich abstimmen müssen, gemeinsam ein Szenario für den Netzausbau entwickeln sollen. Da kam aber schon so ein bisschen Kritik auch von Barbie Haller von der Bundesnetzagentur zu tragen, dass sie gesagt hat, ja, wir haben jetzt einmal solche Pläne irgendwie erhalten und da haben wir aber gesehen, das, was die Netzbetreiber gemacht haben, die haben vor allem nach oben geguckt, was passiert eigentlich auf der Übertragungsnetzebene, von der wir betroffen sind und haben das so ein bisschen runtergebrochen auf das Verteilnetz. Und da hat sie gesagt, also dieser Top-Down-Ansatz, der gefällt ihr gar nicht und die Bundesnetzagentur will jetzt bei der zweiten Berichterstattung durch die Verteilnetzbetreiber extrem darauf achten, dass sie nach unten gucken und wirklich gucken, was ist bei mir im Netz los, was passiert da und wie müssen wir darauf reagieren. Es war durchaus auch so ein Punkt, wo so ein bisschen Spannung in der Luft lag.
Ja, ich habe auch wahrgenommen, dass Frau Haller von der Bundesnetzagentur da durchaus auch das ein oder andere Versäumnis sieht auf Seiten der Netzbetreiber. Denn die Bundesnetzagentur drängt schon länger auf eine vorausschauende Netzplanung. Und gleichzeitig sagen die Netzbetreiber häufig genug, diese vorausschauende Netzplanung wird aber im Regulierungsrahmen gar nicht ausreichend angereizt. Das war eine Kontroverse, die wir in diesem Web-Talk auch nicht aufgelöst haben, aber da ist relativ klar geworden, hier stehen zwei Meinungen kontrovers sich gegenüber. Da lohnt es sich sicherlich nochmal genauer reinzuschauen.
Ja, das kann man machen. Der gestrige Web-Talk, der ist bei uns auf unserem YouTube-Kanal bei Energate verfügbar. Da kann man sich das Ganze nochmal angucken. Gerade der Punkt, den du angesprochen hast, bei der Frage der Regulierung, die erlaubte Netzrendite, da gab es dann eben durchaus auch nochmal eine Kontroverse zwischen Kai Lobo und Barbie Haller, die auch gesagt hat, also liebe Leute, jetzt haben wir 15 Jahre lang alles dafür getan, dass ihr bessere Bedingungen für die vorausschauende Netzplanung habt und jetzt sagt ihr uns immer noch, es reicht nicht. Und sie hat deutlich gesagt, also wir wünschen uns jetzt schon auch nochmal, dass da hier irgendwie mehr Tempo reinkommt. Also war ein schöner Talk, hat Spaß gemacht. Und
absolut.
Lass uns beim Strommarkt bleiben. Und während es bei uns kontrovers zuging, ging es in dieser Woche stundenweise zumindest im Strommarkt turbulent zu. Das muss man tatsächlich, glaube ich, sagen. Es gab einen IT-Fehler an der europäischen Strombörse EPEX Spot. Das ist die Börse, an dem sehr kurzfristig Strom gehandelt wird. Und dieser IT-Fehler hat dazu geführt, dass ja, also stundenweise die Preise regelrecht explodiert sind. Es gab Stundenpreise von über 2000 Euro pro Megawattstunde für die deutsche Strompreiszone. Österreich war auch betroffen, knapp unter 2000 Euro. Das ist also ein richtig heftiger Anstieg. Ruben, kannst du uns erläutern, was da dahinter steckte, was die Gründe dafür waren?
Also nur in Ansätzen, weil die Gründe, die Ursachen sind noch nicht ganz klar. Das sagt zumindest EPEX Spot, die sich dazu natürlich geäußert haben. Was soweit bekannt ist, also es wird tatsächlich auch noch analysiert, aber was soweit bekannt ist, ist, dass die Kopplung einzelner Strommärkte aufgrund dieses technischen Fehlers ausgesetzt wurde. Also EPEX Spot hat gemerkt, da passt was nicht und musste dann diese Marktkopplung phasenweise einstellen für gewisse Märkte. Darunter war zum Beispiel betroffen, weil du sagtest, Österreich, Deutschland und vor allem der Handel mit Frankreich, aber auch in der gesamten Preiszone. Man muss wissen, dass der Day-Ahead-Markt als Auktion funktioniert und man als Händler keine Möglichkeit mehr hat, dann auf solche Sachen zu reagieren, auf solche unvorhergesehenen Entwicklungen. Und entsprechend haben sich die Preise gebildet, die hochkurios waren in Einzelfällen. Und du sagtest, es ist teilweise auch sehr hoch. Das hat natürlich dann für sehr viel Unruhe im Markt gesorgt und alle wollten auch zunächst immer wissen, was ist denn da los? EPEX Spot hat beschwichtigt, hat gesagt, wir schauen uns das an. Inzwischen funktioniert auch alles wieder. Aber es hat natürlich auch eine Diskussion in Gang gesetzt, mal wieder über die Funktionsweise des Strommarktes und auch welche Rolle eigentlich diese Marktkopplung spielt. Marktkopplung, um das nochmal zu erklären, da geht es vor allem darum, dass wir auch natürlich handeln über nationale Grenzen hinweg oder über Grenzen von einzelnen Strompreiszonen hinweg. Das passiert im Hintergrund tagtäglich. Das ist Tageswerk und teilweise auch einfach in den ganzen Handelsalgorithmen, sage ich mal, schon längst drin. Da denkt im Normalfall keiner mehr drüber nach. Und der jetzige Anlass hat vielleicht auch ein Stück weit gezeigt, wie gut das eigentlich funktioniert. Denn es ist ja ganz häufig so, dass erst wenn ein Fehler auftritt, man sich darüber bewusst wird, wie wichtig ein Instrument vielleicht eigentlich ist. Und um das vielleicht auch nochmal zu veranschaulichen, ich habe mir jetzt die Zahlen rausgesucht, wenn wir den Day-Ahead-Preis angucken, also für den gesamten Tag, der lag für den gestrigen Tag in Frankreich bei ungefähr 3 Euro die Megawattstunde. Sehr günstiger Preis, ungewöhnlich günstig. Kommt so auch nicht alle Tage vor. Man kann also sagen, da gab es vielleicht ein bisschen mehr Strom, als gebraucht wurde. Der wird dann normalerweise über die Grenze geschickt. Und der Day-Ahead-Preis für die deutsche Preiszone, der lag bei 492 Euro die Megawattstunde. Also das lässt sich kaum vergleichen. 3 Euro auf der einen Seite der Grenze, 492 Euro auf der anderen Seite. Und diese Price Gap wird normalerweise natürlich ausgeglichen. Ja, das hat dann gestern nicht funktioniert. Und in meinen Augen ist das eigentlich ein sehr schönes Zeichen dafür, was für eine enorme Bedeutung der europäische Binnenmarkt inzwischen im Stromhandel hat und wie gut es ist, dass wir das haben, weil sich diese Preisunterschiede damit ausgleichen.
Also der europäische Stromhandel funktioniert normalerweise, jetzt hat er eben nicht funktioniert und Nachfrage und Angebot haben einfach nicht zusammengepasst. An den Zahlen, die du genannt hast, sieht man ja auch, dass in Frankreich einfach das Angebot dann plötzlich sehr groß war, nachdem die Grenze zu Deutschland zu war und in Deutschland war die Nachfrage groß und das Angebot nicht, was dann eben zu einer komplett umgedrehten Preisentwicklung geführt hat. Ja, die Händler waren not amused, kann man sagen, verständlicherweise auch, weil die dürften auch ordentlich geschwitzt haben in den Stunden, in denen das passiert ist. Und sie haben sich ja durchaus kritisch zu Wort gemeldet, weil sie gesagt haben, naja, sowas Ähnliches in kleinerem Ausmaß ist vor 5 Jahren auch schon mal passiert. Da war der belgische Strommarkt offensichtlich von betroffen. Mhm. Uns hat auch ein Händler gesagt, naja, das ist nicht richtig gut für die Reputation der Börse. Du hast es auch gesagt, ne? Man sieht eigentlich, wie gut es funktioniert, eben an allen anderen Tagen. Jetzt in diesem Einzelfall hat es eben nicht funktioniert. Es hat aber eben jetzt nicht nur quasi in diesem Kreise von Stromhändlern und Börse Auswirkungen, sondern eben am Ende auch auf Stromverbraucherinnen und Verbraucher. Ich selbst habe direkt eine E-Mail gekriegt von meinem Anbieter. Aha. Ich habe auch einen dynamischen Stromtarif, der angepasst wird an das Geschehen an den Handelsbörsen. Und die haben mich gleich mal vorgewarnt und haben gesagt, hier gab es ein besonderes Ereignis und es tut uns leid, aber stell dich drauf ein, das wird sich in deiner Monatsbilanz auf jeden Fall bemerkbar machen. Gehen jetzt davon aus, dass der Monatspreis um 2 Cent pro Kilowattstunde höher liegen wird als sonst. Und sie haben gleich so eine Beispielrechnung mitgeschickt und haben gesagt, naja, für so einen Durchschnittshaushalt mit 3000 Kilowattstunden Stromverbrauch im Jahr dürften das so 4,50 Euro sein, die da jetzt irgendwie draufkommen. Das ist eben nicht rückgängig zu machen. Der Strom wurde eben in diesen Stunden oder für diese Stunden zu diesen Preisen gehandelt. Fehler hin oder her. Und auf der Stromrechnung macht sich das durchaus bemerkbar. Ist natürlich auch so ein Punkt, das ist ein Risiko, dass man, wenn man sich einen solchen oder wenn man sich für einen solchen dynamischen Stromtarif entscheidet, geht man die Risiken am Strommarkt mit. Das war jetzt natürlich ein besonderes Risiko, ein IT-Fehler, die dem zugrunde liegt. Ich glaube, viele Verbraucherinnen und Verbraucher, die jetzt gerade in der letzten Phase einen dynamischen Stromtarif hatten, haben davon profitiert, weil die Preise ja deutlich nach unten gegangen sind im Handel. Aber so ein Ausschlag, der macht sich dann bemerkbar und den sieht man dann auch auf der Stromrechnung.
Aber Moment mal. An der Stelle, da liegt doch auch eine riesige Chance drin. Denn eigentlich hast du doch die Möglichkeit, wenn du einen dynamischen Stromtarif hast, der stundenweise abgerechnet wird, genau in diesen Stunden deinen Stromverbrauch zu minimieren. Das heißt, wenn ein dynamischer Stromtarif richtig gedacht wird und auch richtig konzipiert ist, was im jetzigen Marktumfeld nicht ganz so einfach ist, ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Aber dann hast du als Verbraucher doch auf einmal die Macht, sozusagen diese Strompreisspitze vielleicht auch zu umschiffen, indem du das Licht ausmachst, mal plakativ gesprochen.
Richtig, im Prinzip schon, wenn du diese Informationen rechtzeitig hast. Das war auch Teil dieser E-Mail, darauf hinzuweisen, in bestimmten Stunden möglichst auf einen Stromverbrauch zu verzichten, wenn man diesen stundenweisen Tarif hat. Mhm. Ich habe den nicht. Also bei mir gibt es eine monatsweise Gewichtung der Strompreisentwicklung, weil ich noch so einen richtig schönen alten Ferraris-Zähler im Keller habe. Und keinen schicken Smart Meter oder ein intelligentes, modernes Messsystem, das mir die stundenweise Auslesung ermöglichen würde. Also
okay.
Ich habe sozusagen nur einen dynamischen Stromtarif light. Tja, Ruben, von einer harten Kost steigen wir um auf die nächste. Denn unser Kollege Carsten Kloth war diese Woche in der Bundespressekonferenz. Dort sind 5 Umweltverbände vorstellig geworden und die haben eine Klage angekündigt gegen die Reform des Klimaschutzgesetzes. Ich glaube, da müssen wir, glaube ich, ein bisschen ausholen. Worum geht's? Die Bundesregierung hatte sich im April nach langen Streit, ja, ich glaube, bei der Bundesregierung darf man ruhig Streit sagen. Also die 3 Ampelfarben waren sich mal wieder nicht einig, wie wollen wir mit dem Klimaschutzgesetz verfahren. Die FDP hat vor allem darauf gedrängt, dass Deutschland wieder weggeht von einzelnen Zielen für bestimmte Sektoren. Also bisher hatte der Energiebereich, die Industrie, der Verkehrssektor, der Gebäudesektor hatten jeweils eigene Klimaziele zu erfüllen. Die mussten also nachweisen, in welchem Ausmaß sie die CO2-Emissionen gesenkt haben. Da war die FDP eigentlich schon immer dagegen, weil die FDP sagt, die CO2-Emissionen sind doch am besten dort zu senken, wo es volkswirtschaftlich am günstigsten ist. Das war in der Vergangenheit vor allem im Energiebereich der Fall. Deshalb ist der Energiesektor eben auch wirklich richtig gut auf Kurs. Auch im Industriebereich stimmen die Zahlen. Wo sie nicht stimmen, ist Verkehrs- und Gebäudesektor. Und das war vor allem eben auch Verkehrsminister Wissing, der sich da stark dafür eingesetzt hat, dass man die Last vom Verkehrssektor herunternimmt und damit ja im Prinzip ja auch von den Autofahrerinnen und Autofahrern, die dann eine weniger starke CO2-Last vielleicht an der Tankstelle zu spüren kriegen. Da waren die Grünen natürlich total dagegen. Klarer Fall. Am Ende ist es aber dann so gekommen, die Ampelkoalition hat sich auf ein Klimaschutzgesetz verständigt, das diese Einzelziele der Sektoren aus dem System herausnimmt und es nur noch ein sektorübergreifendes gesamtdeutsches Klimaziel gibt und man dann Jahr für Jahr darauf guckt, wie entwickelt sich das? Auch da gab es nochmal einen Schwenk. Wir gucken nicht mehr zurück, wie hat es sich entwickelt, sondern wir prognostizieren eher. Also eigentlich kommt da auch nochmal so eine gewisse Unschärfe rein. Und Umweltschützer waren eigentlich sofort auf den Barrikaden, weil sie gesagt haben, okay, also das nimmt definitiv den Druck raus beim Klimaschutz in Deutschland. Es gab ohnehin dann schon zu dem parlamentarischen Prozedere auch da schon eine Klage, die der CDU-Politiker Thomas Heilmann vorgebracht hat, die aber abgelehnt wurde. Er hatte da erneut, ist ihm schon mal gelungen beim Gebäudeenergiegesetz, darauf hingewiesen, dass die Beratungsfristen im Bundestag viel zu kurz waren. Dem hat jetzt das Bundesverfassungsgericht im Fall des Klimaschutzgesetzes nicht Recht gegeben, aber es ist eine neue Klage angekündigt, was man allerdings sagen muss, gegen ein Gesetz, das noch gar nicht im Bundesgesetzblatt erschienen ist, weil nämlich Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier da momentan noch einen Prüfvorbehalt hat. Und beim Hintergrund sind wir wieder beim Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich im Jahr 2021 ein wegweisendes Urteil gefällt und ein Grundrecht auf Klimaschutz in das deutsche Grundgesetz damit im Prinzip reingeschrieben. Und Frank-Walter Steinmeier, ja auch SPD-Politiker, lässt in seinem Haus jetzt ganz genau prüfen, ob das, was die Ampel vorhat mit dem Klimaschutzgesetz, denn jetzt überhaupt noch vereinbar ist mit dem, was das Bundesverfassungsgericht zum Thema Klimaschutz entschieden hat. kann man sagen, eine Wahrscheinlichkeit, dass also dieses Gesetz, diese Novelle später vielleicht vom Bundesverfassungsgericht nochmal gekippt werden würde, die könnte relativ hoch sein.
Aber sehe ich das richtig, dass das Gesetz eigentlich verabschiedet ist von allen politischen Gremien bis auf eben den Bundespräsidenten?
Ja, das ist eigentlich unüblich.
Ein ungewöhnlicher Vorgang.
Total, eigentlich schon. Passiert ganz, ganz selten. Gesetze werden normalerweise von Bundestag und Bundesrat auf den Weg gebracht und danach gibt es dann eine Unterschrift von Frank-Walter Steinmeier und dann erscheint das im Bundesgesetzblatt und damit ist das Gesetz dann in Kraft getreten und normalerweise passiert das mit relativ wenig Verzug. Das geht eigentlich alles ratzfatz. Ich weiß auch gar nicht, man geht davon aus, der Bundespräsident muss das persönlich unterschreiben. Man sieht ihn quasi da an seinem Schreibtisch sitzen, wie er dann vielleicht gerade in so einer Phase wie in der nächsten Woche, wenn alle Gesetze vor der parlamentarischen Sommerpause nochmal durchgeboxt werden, dass er da eins am anderen unterschreibt. Mhm. Beim Klimaschutzgesetz ist es eben einfach bisher noch nicht der Fall und die Prüfung dauert jetzt auch tatsächlich schon eine Weile an.
Mhm. Das heißt, die Klagen, die da jetzt kommen, womöglich, das sind jetzt erstmal nur Ankündigungen, weil sie können ja wahrscheinlich kein Gesetz beklagen, was noch gar nicht in Kraft getreten ist.
Ja, also das ist natürlich jetzt vor allem irgendwie mal Öffentlichkeit schaffen für das, was man davor hat. Mhm. Das Thema nochmal in den Fokus bringen, ist ja auch gelungen, sonst würden wir jetzt gerade nicht drüber reden. Aber ein Gesetz, das eben noch gar nicht offiziell verkündet ist, lässt sich natürlich nicht beklagen. Vielleicht soll es auch nochmal zusätzlich jetzt auch Druck auf das Bundespräsidialamt machen, dass sie das genau prüfen oder dass sie im Hintergrund wissen, wenn wir da jetzt nicht einschreiten, dann kommt sowieso eine Verfassungsklage gegen dieses Gesetz. Wenn die kommen sollte, also setzen wir voraus, Präsident Steinmeier unterzeichnet das Gesetz, es tritt dann offiziell in Kraft, die Klage kommt, kann sich sowas natürlich auch ordentlich hinziehen. Also wenn das Bundesverfassungsgericht da nicht irgendwie im Eilverfahren vorgeht, kann es auch sein, dass die Koalition schon ihr Ende gefunden hat, bevor da eine Entscheidung getroffen ist.
Davon würde ich sogar ausgehen.
Gut, und dann, Ruben, lass uns vielleicht mal ganz kurz noch draufblicken, was in dieser vollen Woche sonst noch so los war. Können wir eigentlich direkt noch so ein bisschen beim Thema bleiben? Die Bundesregierung hat auch eine Expertenkommission eingesetzt, die den Fortschritt der Energiewende regelmäßig überprüft. Da wurde jetzt aktuell in dieser Woche wieder ein Monitoringbericht in Berlin vorgelegt. Ja, das Urteil so lala, würde ich mal sagen. Also es gab von der Expertenkommission Kritik, vor allem am weiteren schleppenden Netzausbau, wobei die Netzbetreiber ja mittlerweile durchaus selbst sagen, dass die Ampelkoalition da viel Gutes auf den Weg gebracht hat und dass sie sehen und spüren, dass der Netzausbau sich beschleunigt. Die Experten und Expertinnen, muss man auch sagen, haben sich auch extra nochmal dafür ausgesprochen, beim Ausbau der Höchstspannungstrassen doch mehr wieder auf Freileitungen zu gehen, statt auf Erdkabel. Das ist ja eine aktuelle Debatte, die sowieso im Hintergrund läuft. Es gibt auch aktuell gerade einen Antrag von zwei Bundesländern im Bundesrat, die auch sagen, wir müssen von diesem Vorrang für Erdkabel wieder weg. Wir müssen auch wieder auf den Höchstspannungstrassen mehr Freileitungen bauen. Da wiederum sind die Netzbetreiber aber nicht ganz einheitlicher Meinung. Die einen sagen, ja, also für die Zukunftsprojekte definitiv, das würde uns helfen. Das würde vor allem auch Kosten sparen, weil die Erdkabel deutlich teurer sind. Aber bitte jetzt nicht für die laufenden Projekte, weil wenn wir die jetzt wieder umplanen müssten, dann haben wir irgendwie wirklich wieder eine Verzögerung, die sich über Jahre hinziehen könnte. Und solange die Höchstspannungstrassen nicht richtig ausgebaut sind, haben wir ja immer hohe Redispatch-Kosten, die sich auch im Milliardenbereich bewegen. Die sagen also, da würden wir weder von der Zeit noch vom Geld her viel gewinnen. Aber bei Zukunftsprojekten sind wir irgendwie dabei. Zukunftsprojekt ist da auch der Wasserstoffnetzausbau. Da drängen die Experten natürlich auch drauf, dass da bald was passieren soll.
Ich finde diese Debatte hochkurios, muss ich wirklich sagen, weil wir die Erdkabel ja, es war ja die Bundesregierung, die damalige wohlgemerkt, diesen Erdkabelvorrang hier eingeführt hat, um die Akzeptanz für den Netzausbau zu stärken. Und damit war das Argument verbunden, dass es weniger Klagen gibt und das Ganze dann ja auch schneller funktioniert. Also dass wir Trassen, die wir brauchen, die Nord-Süd-Trassen, dass die auch dann schneller ans Netz gehen können. Und das ist ja alles schon Jahre her, sage ich jetzt mal. Und jetzt auf einmal stellen wir fest, das geht mit hohen Kosten einher und machen dieses ganze Fass nochmal auf. Also ich bin nicht der Meinung, das eine oder das andere ist richtig, aber ich finde durchaus kurios, dass wir jetzt auf einmal merken, na, da gibt es vielleicht einen Aspekt in dieser ganzen Geschichte, die haben wir vielleicht anfangs noch nicht ausreichend beleuchtet. Es gab ja auch von Anfang an Stimmen, die gesagt haben, Leute, das wird teuer. Und jetzt auf einmal liegen die Zahlen auf dem Tisch und die Politik springt drauf an, die Netzbetreiber und offenbar auch die Expertenkommission.
Ja, man könnte ja ein positives Signal daraus ziehen und sagen, die Politik ist dann doch lernfähig. Das war ja eigentlich damals Lex Seehofer. Er hatte irgendwie gesehen, dass Freileitungen auch durch seinen Wahlkreis führen würden und da gab es schon ordentlich Proteste. Dann hat er diese ganze Geschichte im Bundesrat nochmal angehalten. Dann kam der Vorrang für Erdkabel und jetzt sieht man eben doch, das wird teuer und man muss natürlich auch sagen, dass wir jetzt auch in einer Phase sind, wo es auch, glaube ich, eine viel höhere Sensibilität gegenüber den Kosten der Energiewende gibt und auch gerade der Netzbereich, das wird offensichtlich, dass die Netzkosten deutlich steigen werden und dann ja, wäre das eine Möglichkeit über Freileitung hier wieder ein bisschen Kosten rauszunehmen. Bleiben wir zum Schluss ganz kurz noch bei einem anderen Kostenthema. Die Expertenkommission hat nämlich ausdrücklich gelobt den erfolgreichen erneuerbaren Ausbau. Da ist ordentlich Musik drin, da ist Deutschland auf Kurs, führt aber auf der anderen Seite natürlich dazu, dass die Förderkosten für die Erneuerbaren auch deutlich ansteigen. Und auch da gibt es nochmal gewisse marktliche Aspekte, weil eben die Börsenstrompreise zuletzt runtergegangen sind, können die Vermarkter dieses Ökostroms nicht mehr so viel Einnahmen erzielen. Und das Ergebnis ist ein dickes, fettes Minus auf dem sogenannten EEG-Konto. Auch das hat uns diese Woche noch beschäftigt.
Ja, absolut. Das Bundesfinanzministerium muss jetzt sozusagen auf Antrag des Bundeswirtschaftsministeriums da noch mal ein paar Mittel locker machen. Ich glaube, es sind ungefähr, hast du die Zahl im Kopf, 9 Milliarden oder so?
Knapp 9 Milliarden, sie müssen nochmal zusätzlich aufgewendet werden.
Genau, weil die EEG-Umlage, das wissen wir ja, die zahlen wir nicht mehr als Kunden, sondern die Förderung kommt, die Fördermittel, die notwendigen für die Erneuerbaren, kommt aus dem Haushalt beziehungsweise aus dem Transformationsfonds. Und da braucht man jetzt offenbar mehr Geld. Ich fand durchaus kurios in der Debatte, dass alle gesagt haben, die sich zu dem Thema geäußert haben, ja, das war doch absehbar. Das war es auch. Es hat trotzdem hohe Wellen geschlagen. Und richtig ist, dass du hast es skizziert, je niedriger die Preise sind im Großhandel, desto mehr Fördergelder werden fällig, um das auszugleichen. Schließlich haben wir den Errichtern von Solar- und Windparks ja eine gewisse Höhe an Erträgen zugesichert über das EEG. Und ohne EEG-Umlage muss jetzt der Staat einspringen. Aber das ist natürlich auch ein schönes, ein gefundenes Fressen sozusagen für diejenigen, die die erneuerbaren Förderung seit jeher in Frage stellen, gerade vor diesem Kostenthema. Das ist auch eine Diskussion, die wir führen müssen, ganz klar. Aber alle sind sich einig, es war absehbar.
Details dazu sind nachzulesen bei uns auf www.energate-messenger.de. Ruben, vielen Dank für diese Woche. Hat Spaß gemacht, ja. Auch in der Zweierkonstellation. Wobei wir uns natürlich auch freuen, wenn uns Michaela hier wieder in der Runde verstärkt. Kleine Vorausschau noch auf die nächste Woche. Wir sind eingestiegen mit Nachbericht zu unserem Web-Talk zur Stromnetzplanung. In der kommenden Woche machen unsere Schweizer Kollegen vom Schweizer Energie-Team einen Web-Talk zum Schweizer Stromgesetz. Wird auch gerne als Grundgesetz für die Energiewende in der Schweiz bezeichnet. Das ist am 2. Juli, kann man sich noch kostenfrei anmelden. Sind Sie gerne dabei. Ja, sonst vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie haben ein paar frische Erkenntnisse mitgenommen. Ruben, war eine turbulente Woche. Nächste Woche wird es bestimmt auch nochmal turbulent. Letzte Sitzungswoche Bundesrat, Bundestag, da ist traditionell immer viel los und da werden wir wieder drauf gucken. Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www.energate-messenger.de.